Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast. Mir gegenüber sitzt Jan Hallatsch von der AWS. Jan, herzlich willkommen. Vielleicht verlierst du ein paar Worte vorab über dich.
Über mich? Ja, also ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren bei AWS und hauptsächlich betreue ich Stadtwerke. Ja, ein paar Transportunternehmen, aber das macht mir richtig Spaß. Weil das Thema Energiewende, das betrifft uns alle, die ganze Gesellschaft. Und es ist schön, Stadtwerke dabei zu unterstützen bei diesem wichtigen Wandel, gerade bei der Daseinsgrundversorgung und den speziellen organisatorischen Herausforderungen, die das Stadtwerk mehr oder weniger hat.
Okay, du steigst also direkt ins Thema ein. Das ist schön. Dann lass uns mal tatsächlich auch
Ich habe natürlich eine Vorgeschichte noch davor gehabt. war Startup-Gründer und im Silicon Valley unterwegs, lange an auch zum Thema Smart City an der ETH Zürich geforscht, über Jahre. Ja. Aber ja, wie es einen so verschlägt, ne? Und jetzt bin ich auf der anderen Seite und berate meine Kunden.
Und heute sind wir hier auf der größten Energiewirtschaftsmesse Europas und versuchen zu vermitteln, welche Lösungen und vor allen Dingen welche Bedarfe mit unseren Lösungen abgedeckt werden. Jan, vielleicht gibst du uns einmal die Chance, ein bisschen zu verstehen, ja, was sozusagen eigentlich die Motivationen auch sind, also der Hintergrund von AWS in der Energiewirtschaft und auch die, sagen wir mal, Compelling Events, vor denen wir eigentlich gerade stehen. Was ist eure Perspektive darauf, auf die Energiewirtschaft?
Das ist ja nicht unbedingt meine Perspektive, sondern wir gucken natürlich, was haben die Kunden auf dem Herzen. Ne? Mhm. Und da sehe ich Nummer eins das Thema demografischer Wandel und das daraus schließend das Thema Produktivität. Anderswo hat man Produktivität, wenn man gerne Kosten einsparen möchte. Hier haben wir eher das Problem, wir finden keine Fachkräfte. Mhm. Und wie schaffen wir das, dass wir mit weniger Mitarbeitern einfach mehr leisten können. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr ansteigende Erwartungen auf Seiten der Kunden. Ne? Also ich habe Kunden, die benutzen halt auch die Amazon-App beispielsweise zum Einkaufen und mögen das oder Netflix und Co. und erwarten so etwas in etwa natürlich auch von ihrem Energiedienstleister. Ne? Das Stadtwerk wird zum Dienstleister. Mhm. Genau. Und ja, wie siehst du das? Du bist ja auch mit Kunden unterwegs.
Ja, das stimmt. Also die Erwartungshaltung, ich meine, kommen natürlich gerade durch die Modernisierung, durch die Digitalisierung, werden die Erwartungshaltung natürlich auch an die Funktionsweisen von Energieversorgung ganz anders. Wir haben ja das ganz große Thema auch natürlich immer noch der Energiewende. Ich meine, wann hat die Energiewende gestartet? Aber heute ist sie noch nicht umgesetzt und einhergehend mit der Digitalisierung sind wir gerade in der Situation, dass wir einen Riesenbedarf haben. Und ich glaube, wenn man hier auf die Messe schaut, sieht man auch sehr deutlich, dass es zwar zwei Themen gibt. Das eine Thema ist das Thema Transformation in vielen, vielen Dingen, also Digitalisierung und Transformation. Das andere Thema, auf das wir aber gleich noch eingehen werden, ist das Thema Souveränität, also die Sorge, dass man, wenn man keine souveräne Infrastruktur hat, die kritische Infrastruktur gefährdet ist und man da sozusagen dann Ausfälle in der Energieversorgung haben könnte. Da kommen wir gleich zu, weil das interessiert mich heute besonders und das ist da der Grund, warum ich mich sehr freue, dass ich dich heute hier vom Mikrofon habe, weil ich würde ganz gerne eure Perspektive eigentlich davon mal berichtet bekommen, wie ihr auch das Thema Souveränität tatsächlich einordnet. Ihr seid ja nicht erst seit gestern auf dem Markt und ich denke, die Bedarfe sind dort natürlich entsprechend euch auch bekannt und werden von den Kunden auch genannt.
Mhm, absolut, ja. Vielleicht bevor wir damit anfangen, also das, was ich mitkriege, du hast Energiewende angesprochen. Ne? Das ist ja Messen, Steuern, Regeln ungeahnten Ausmaße.
Ja.
Also ich meine, wir haben gewisse Produktionsszenarien im Automotive-Bereich, überhaupt in der Industrie, wo Anlagensteuerungen stattfinden. Aber hier geht es um Strom. Da bleibt nicht nur das Band stehen, sondern da fällt das Licht aus, ne? Und alles, was da dran hängt an der Leitung. Und das darf natürlich nicht passieren, ne? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir ja da verbunden damit sehr komplexe, mehrstufige Prozesse, die man ja sauber und am besten auch selbstständig erledigen lassen sollte. Natürlich unter Überwachung eines Verantwortlichen. Das ist immer der wichtigste Teil, ist der Mensch, ist da ein wichtiger Bestandteil vom Prozess und kann den Knopf drücken und entscheiden, wie etwas passiert. Aber das betrifft ja nicht nur die Netzoptimierung, sondern auch Kundenkommunikation. Eigentlich überall haben wir dieses Thema, wo es auftaucht. Ne?
Wahrscheinlich auch Handel, Vertrieb
und alles. Ja, genau, ja. Oder auch genau, das Vertrieb, Energie, Handel. wie kann ich meine besten Prognosen, wann ist der beste Kaufmoment oder Verkaufmoment? Ne? Denn ich möchte natürlich auch schauen, dass ich möglichst gut mit meinen zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehe. Naja, also wie wir das Ganze machen, ist, ich glaube, technisch, Ingenieur denkt sich das mal super aus. Auf der anderen Seite ist das regulatorisch möglich.
Mhm.
Thomas, ich glaube, es gibt einfach mal die Hauptthemen, die immer wieder kommen. Erstens ist der demografische Wandel, ne? Du hast den Fakt, in 5 Jahren sind ungefähr 30-40% der Belegschaft, die gehen einfach mal in Rente. Das ist der Techniker, der Netzmeister, der Betriebsleiter. Also Leute, die wirklich noch am Kabel arbeiten und damit zu tun haben, die sind dann einfach nicht mehr da, ne? Und die das Netz in- und auswendig kennen. Und dann auf der anderen Seite hast du Recruiting. Du hast 2 Bewerber auf eine Stelle statt vorher 20 oder mehr.
Mhm.
Und dann das Thema Kundenerwartung. Und gerade diese Self-Service-Portale, das ist, glaube ich, was ich gerade schon eingangs gesagt habe, das ist gar nicht zu unterschätzen, dass ich möglichst viel selber erledigen kann. Und wenn es mir dann aber reicht, dann will ich zum Telefonhörer greifen und jemanden erreichen, der mich adäquat unterstützt. Und ja, am liebsten würde ich auch wissen, was in Echtzeit passiert bei mir zu Hause. Auch ich selbst möchte das wissen. Also ich vermute das nicht nur ein Stadtwerkkunde, sondern meine Erwartungen.
Jetzt hast du die Erwartungen und die Bedarfe genannt. Was ist denn dann die Antwort von AWS darauf?
Na, die Antwort heißt künstliche Intelligenz. Das ist der große
Punkt. Großer ist aber ein großer Name erstmal, ne?
Ja, ich würde sogar noch größer machen. Das ist nicht irgendeine KI, sondern wir sprechen über Agentic AI. Also wenn wir heute über den Startpunkt von Agentic AI, wir wissen noch nicht genau, wie wir in 7 Jahren arbeiten, aber ich vergleiche das immer mit dem iPhone-Moment. Es wird ganz anders sein, als wir bislang gearbeitet haben.
Mhm.
Und es ist wichtig, das gemeinsam zu entwickeln und vielleicht nicht nur zu beobachten, was die anderen CS tun, sondern sich selbst auch mal Gedanken zu machen. Aber was ist denn Agentic AI? Also das sind ja autonome KI-Agenten, ne, die komplexe Aufgaben selbstständig lösen können. Und wenn ich mal so ein Beispiel geben kann, wir haben zum Beispiel mit Enel arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Die haben einen Betrieb als Energieversorger in über 32 Ländern. Und der IT-Service-Desk, der wurde mit repetitiven Anfragen überlastet.
Mhm.
Und die typischen Sachen halt. Mitarbeiter können sich nicht einloggen, das VPN funktioniert nicht, das Passwort-Resets laufen nicht. Es dauert alles in der Bearbeitung ewig lange. Und jetzt gibt es mittlerweile eine KI-Lösung, die in diesen noch sehr einfachen, abgeschlossenen Fall, aber für ihn in der Masse unheimlich wichtig war, die auf Bedrock, das ist ein AWS-Service, da muss ich nichts weiter machen, den nehme ich mir einfach in AWS, melde ich mich an und kann den aufstarten und mit möglichst wenig Aufwand kann ich dieses System aufsetzen und jetzt werden 15% der Tickets automatisch gelöst. Das ist eine erhebliche Verbesserung scheinbar mit Ausbaupotenzial.
Mhm.
Und da ist es nun so, dass die erste Antwort bereits nach einer Minute kommt und nicht nach mehreren Stunden, weil gerade Support überlastet ist. Und das sind halt ganz tolle Sachen, die ich mir, meinen eigenen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann als Stadtwerk, aber auch nach außen, meinen Kunden anbieten kann. Ne?
Jan, du hattest jetzt gerade eben Beispiele für den Einsatz von KI bei Energiewirtschaftskunden. Insgesamt, wie hat sich denn AWS im Bereich KI eigentlich jetzt aufgestellt? Ist ja ein weites Spektrum. Schaffst du das zusammenzufassen für unsere Hörer mal, wie sich strategisch AWS im Markt aufstellt und vielleicht auch spezifisch für Energieversorger?
Ja, also wir haben eine sehr langjährige Erfahrung. Eigentlich fast 2 Dekaden sind wir in diesem KI-Sektor unterwegs.
Das ist aber lang, typischerweise. Also jetzt.
Naja, guck mal, wir sind ja natürlich verbunden mit Amazon selber, ne? Und da haben wir auch als AWS schon intern erst einmal überhaupt das Ganze sortieren von den Paketen. Wie werden die Logistikzentren befüllt? Wo wird was hingepackt? Das müsste man sich mal angucken. Also wir können unseren Kunden nur raten, sind ja sehr lokal aufgestellt, regional aufgestellt. Überall ist ja ein Vertriebszentrum in irgendeiner Nähe von einem Stadtwerk, als Tipp. Und da kann man auch mal eine Führung machen und sich das mal angucken, wie das aussieht. Also mittlerweile ist ja alles total mit Robotik und allem Möglichen da ausgestattet und immer weniger Mitarbeiter, mehr Roboter, die da rumflitzen, immer mehr Servicekräfte, die sich um die Roboter kümmern. Aber dort wurde schon sehr früh angefangen in dieser ganzen Logistikproblematik, wo packe ich wo was hin? Und das sieht erst im ersten Moment ziemlich chaotisch aus, aber wie die Modelle funktionieren, ist so, dass im Hochregallager dann halt die Bleistifte zusammen mit vielleicht einer Kaffeemaschine oder was auch immer nebeneinander liegen, weil einfach statistisch gesehen das logisch ist.
Mhm.
Also wir erkennen diese Muster überhaupt nicht mehr, aber die KI die hat das schon lange schon vorher erkannt und dementsprechend gestafft. Ist bis ins Päckchen heute, ne?
Vor allen Dingen auch schon lang vor ChatGPT, wo ja letztendlich eigentlich der Startschuss gefallen ist und das in der breiten Masse eigentlich bekannt geworden ist. Da seid ihr schon im Grunde Jahrzehnte vorher schon zumindest mit den Vorläufern unterwegs gewesen.
Ja, das ist in der Industrie eingesetzt worden, also nicht nur bei uns im Hause sozusagen, aber auch bei Energieversorgern, ne? Zum Beispiel haben wir auch mit NG schon gearbeitet und die sparen dadurch, dass sie Predictive Maintenance Modelle schon seit 2017, glaube ich, einsetzen, also fast 10 Jahre, deutlich vor ChatGPT, und 800.000 Euro im Jahr, ne? Mhm. Nur für diesen einen Use Case.
Einsparung.
Mhm. Wo sie ein Modell auf SageMaker, Amazon SageMaker, das ist eine Art Modellbibliothek, wo ich selber Sachen trainieren kann, aufbauen kann. So eine Werkbank, eine digitale. Und die steuern damit quasi 10.000 Anlagenkomponenten und überwachen die und wissen dann genau, wann ich wo einen Servicetechniker rausschicken muss und wie ich auch die teuren Ersatzteile vorrätig halte, ne? Anderes Beispiel, das kommt jetzt aus Australien, Southeast Water in Melbourne, die haben jetzt 97,5% Genauigkeit bei Leakage-Erkennung in ihren Wassernetzen erreicht. Ne? Auch wieder mit SageMaker. Modelle gebaut, geschaut, halt gewisse Sensorik aufgesetzt auf IoT. Ne? Das ist immer eine sehr enge Verzahnung zwischen IoT und KI-Diensten.
Ja.
Und darüber können sie dann genau schauen, wie ist der Zustand meines Netzes und den Techniker genau an die richtige Stelle schicken und diese ganzen Wartungsloops, Fahrten, Begehungen und so weiter, kann man damit drastisch reduzieren und fokussieren da, wo es wirklich einen Wert bringt.
Also haben wir tatsächlich eine Projektion des Wissens und der Erfahrung, die Amazon in seinem Kerngeschäft gemacht hat, auf andere Industrien. Kann man das so sagen?
Das wird sicherlich auch einen Anteil haben, ja. Aber ich möchte jetzt nicht unseren Kunden absprechen, dass sie auch genau wissen, was sie wollen und auch ihre eigene Expertise mitbringen.
Aber
es gibt sicher einen Transfer dazwischen natürlich.
Oder ganz profan im Thema Lagerlogistik, Transportlogistik, der Erkennung von Mustern jetzt, wenn man das überträgt, oder auch in der Frage von Kundensupport oder Kundenservice. Das ist da ist ja Amazon, ich glaube, auch weltweit führend. Und ich denke mir, die Projektion dieses Wissens ist natürlich in euren Projekten auch vorhanden.
Ja, absolut. Ja, wir bieten ja auch mit unserem Kunden zusammen, ihr habt ja ähnliche Formate bei Atos, ne?
Ja.
Wir bieten mit unseren Kunden auch zusammen an, dass wir uns auch ihrer Wertereise annehmen gemeinsam. Ne? Wir haben so eine Formate, die nennen sich Working Backwards with the Customer. Das heißt dann, wir treffen zusammen mit der Geschäftsführung, mit einem erweiterten Team, mit mehreren Stakeholdern und besprechen wir dann, was sind denn die Ziele über die nächsten 5 Jahre, wo möchte das Unternehmen landen. Ne?
Mhm.
Das sind manchmal ja auch sehr, sehr wilde, noch unkonkrete Ziele, aber mal eine Vision. Und dann haben wir verschiedene Techniken, wie wir dann uns zusammen zu den ersten Schritten, den ersten kleinen Schritten, nachdem man die große Vision, die großen Gedanken hatte, wie kann man konkreten POC angehen? Zusammen arbeiten wir das.
Ich muss eine kleine Side-Frage stellen. Ist das so tatsächlich, dass ich mir auch das jetzt erlauben darf zu sagen, dass AWS ist ja nun mal eine sehr, sehr große Firma und Amazon auch und sie wirkt ja auch groß. Und manche Stadtwerke haben auch Berührungsängste oder sind sozusagen von der Größe auch ein bisschen geschockt. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, seid ihr mit eurem Portfolio eigentlich auch darauf vorbereitet, eben dass die Energiewirtschaftskunden eben auch Stadtwerke zu bedienen.
Ja, absolut. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Das stelle ich sehr oft in der Diskussion mit Kunden fest. Die ersten Schritte sind Amazon. Hm.
Ja.
Ja, aber vom Prinzip ist ja so, man muss sich das so vorstellen, wir haben das Toolset für das Startup, ne? Das mit 2-3 Leuten heute noch weniger als früher, die sich kein eigenes Rechenzentrum leisten können. Aber sofort starten wir mit ihrer Idee, ne? Das kann ich natürlich als ein Stadtwerk natürlich genauso leisten. Es sind natürlich gewisse organisatorische Hürden, die liegen aber eher in der Organisation selber begründet.
Welche meinst du damit?
Naja, wer macht was und ich habe meine Abteilung und wie starte ich überhaupt Innovation beim Stadtwerk selber in der Organisation? Das denke ich jetzt eher. Ne? Aber das haben auch viele andere Firmen. Das
ist ja eigentlich eine Einladung für auch kleinere oder mittlere Stadtwerke, mit euch mal ins Gespräch zu gehen und vor allen Dingen mal die Möglichkeiten zu eruieren, zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn zu starten in den verschiedenen Bereichen. Es ist ja nicht so, dass ihr in der Energiewirtschaft nicht schon auch Fuß gefasst habt und auch schon etabliert seid. Ihr seid halt auch gerade bei den großen Kunden unterwegs, ne?
Ich sag mal so, ein Hyperscaler ist an sich für eine Größe eines Unternehmens normalerweise nie zu groß.
Aha.
Das ist ein schöner Satz, okay.
Ja?
Sondern das ist eher eigentlich aus, ursprünglich sind wir daraus gestartet, damit wir die Startups in Silicon Valley unterstützen.
Ja.
Neben unserem eigenen IT-Betrieb, den wir für Amazon halt hatten, ne? Dass wir den einfach immer nach einer Suche nach Innovation und Dinge zu vereinfachen. Einer unserer Führungsprinzipien ist ja Invent and Simplify, ne?
Mhm.
Und das sind auch Dinge, die wir dann direkt an unsere Kunden weitergeben, ne? Dass wir immer wieder Dienste verbessern und schauen, was ist eine einfachere Lösung, wie kann man vielleicht auch Kostenreduktion auch bei unserem Service angeboten, aber auch eine Effizienzsteigerung beim Kunden gemeinsam Hand in Hand Prozesse zu durchdenken, auch Verbesserungen erzielen, wo der Kunde besser aufgestellt ist. Ne? Mhm. Wenn es Kunden gut geht, geht es uns auch gut. Das ist ganz einfach, das ist unser Grundinteresse.
Okay. Jan, ich würde ganz gerne jetzt noch einen anderen Schwerpunkt mit dir besprechen, der gerade im Kontext dieser Messe sehr, sehr wichtig ist, weil auch die Messe sich eben damit entsprechend beschäftigt und natürlich auch Athos da einen Fokus drauf legt. Das Thema ist, in der Energiewirtschaft haben wir immer mehr die Bedarfe an souveränen Infrastrukturen. Das bedeutet, man muss sich überlegen, wie man seine Versorgungssicherheit eben auch auf die IT-Infrastruktur projiziert und wie man eine souveräne IT-Struktur hinbekommt, die dafür geeignet ist, dass auch in einem Krisenfall, wir haben ja, unsere Kunden sind alle in der kritischen Infrastruktur, die Maschinen funktionieren und man insbesondere nicht abhängig ist von Amerika. Also hier Athos ist ja, wir arbeiten ja sehr, sehr eng miteinander und wir, unsere Projekte bestehen ja eigentlich daraus, dass AWS ein Teil unserer Lösung ist, der souveränen Lösung ist. Und wir schauen, dass wir für den Kunden eine, auch Hybridmöglichkeiten schaffen, also mit unseren eigenen Rechenzentren und eben auch mit euch als Hyperscaler. Aber die Frage, die ich mir stelle, wie ist deine Perspektive darauf? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich bei der Energiewirtschaft häufig damit auch konfrontiert sein, dass man dich fragt, ja, aber wie schaffe ich denn mit der AWS souverän zu sein tatsächlich? Und das würde ich gerne ein bisschen durchleuchten.
Ja, das ist ein guter Punkt, Thomas. Vielleicht so gesagt, ne? Souveränität bedeutet ja nicht, dass du alles selber betreiben musst, sondern das bedeutet, dass du die Kontrolle über deine Daten behältst. Und genau das bietet dir AWS. Ja, das ist jetzt bereits in der AWS-Region in Deutschland, in Frankfurt, aber auch in anderen Regionen, in allen Regionen, ist das so der Fall. Alle Daten bleiben dort, wo du als Kunde selber eingestellt hast, dass die Daten sein sollen. Wenn du einstellst, sie sollen in Deutschland bleiben, dann bleiben die hier dort. Und du hast keine Cross-Border-Übertragung, sondern du entscheidest, wer Zugriff auf deine Daten hat. Du kannst sogar von Athos, Customer Managed Encryption Keys, externe Encryption-Methoden benutzen, ja, und kannst auch
danke,
komplett...
Danke, dass du mein Portfolio noch mit
ja, warum nicht, ne? Hast mich eingeladen. Und dann kann sogar mit deinen eigenen Schlüsseln, ob extern gehostet oder von dir selber erstellt als Kunde in deiner eigenen Umgebung, kann keiner auch deine Daten lesen.
Jan, verstehe ich dich richtig. Wenn jetzt jemand hingeht und das Datenkabel zwischen Nordamerika und Europa durchschneidet, haben wir kein Problem?
Das wäre, glaube ich, insgesamt ein großes Problem. Dann könnten alle Leute kein Netflix mehr gucken und zum Beispiel. Ne? Das wäre ein Riesenaufstand.
Nee, okay.
Aber jetzt mal ernsthaft. Ja. Ne? Also wenn
Amazon Prime übrigens auch nicht, nur dann nochmal.
Naja, das könnte schon sein, dass wir sehr viel in Frankfurt haben. Das läuft vielleicht sogar auch noch weiter. Aber ich will mich nicht hinauslehnen über das Fenster. Ich kenne mich da mit der technischen der Architektur nicht aus. Aber vom Prinzip ist so, wenn es mal wirklich zu einer fundamentalen Störung kommen sollte.
Ja.
Ja, also wir haben ein Angebot für unsere Mittelständler, wo ich dann unsere Stadtwerke dazu zähle, wo wir eine europäische souveräne Cloud von AWS aufgebaut haben.
Die berühmte, in den Medien stehende ESC.
Richtig. ESC. Das ist nicht der European Song Contest, sondern es ist dann aber auch was Schönes, was singt und klingt. An der Stelle ist es so, wir haben dafür eine extra GmbH gegründet, die das mit europäischem Management, mit europäischen Mitarbeitern, die in der ESC die ganzen Services am Laufen halten. Die erste Region, also es wird mehrere Regionen geben, die ist in Brandenburg bereits gestartet, Anfang diesen Jahres. Und da ist es so, wenn jetzt diese Leitung unterbrochen werden würde, haben wir eine komplett separate Cloud-Infrastruktur, die für Europa gebaut worden ist und faktisch aktuell gerade in Deutschland.
Wobei, du hast es ja gerade schon gesagt, die ESC ist jetzt nochmal auch, glaube ich, eine Antwort auf die Bedarfe, auch nochmal eine plakative Antwort auf Souveränität, aber das war ja vorher schon gegeben.
Genau, das, was ich ja vorher schon gesagt habe, ist, du hast die Steuerungsmethodiken, genau zu kontrollieren, wer wie wo drauf zugreifen kann. Das steuern wir als Anbieter zuerst, dass wir das so gebaut haben, dass kein anderer auf Kundendaten zugreifen kann, außer der Kunde. Und der Kunde stellt das auch nochmal sicher. Natürlich, wenn ich meine geteilte Verantwortlichkeit nicht richtig nutze und in meiner IT gewisse Fehler begehe. Dafür habe ich aber auch Partner wie Artus, die das nochmal ganz genau checken, ob ich alles ordentlich mache. Dann habe ich ein Problem und das sollte ich nie haben. Das geht nicht. Das ist aber egal, ob das on-premise ist oder ob das in der Cloud ist.
Ja, Jan, dann, wenn wir nach Souveränität gefragt werden, dann sagen wir ja auch, also gerade Artus und AWS im Paar kann man die Souveränität garantieren hier. Aber Garantien in Deutschland fragt man ja immer auch gerne nach den Beweisen. Also wo ist sozusagen die Zertifizierung und wo ist der Nachweis, dass das tatsächlich so ist? Was sagen wir unseren Kunden dazu?
Ja, wir sind zertifiziert und wir sind attestiert. Wir haben beispielsweise die BSI C5 Attestierung und das für 179 Services. Und das ist, ich glaube, wir haben so 230 und da gibt es ein paar, die sind halt global, ja, die gehen nicht anders und aber aufzusetzen. Aber für die ist das zertifiziert. Und das kann man auch genau einsehen auf unseren Webseiten, was da ist und da gibt es volle Transparenz.
Eine nicht vorbereitete Frage, Jan.
Ah ja?
Und zwar, wie sieht das denn mit den Kosten aus? Also, wenn ich jetzt Vorstand, Geschäftsführer eines Stadtwerkes bin oder wenn ich jetzt gerade in der Situation bin, meine IT-Infrastruktur gerade souverän neu aufstellen zu müssen. Wieso macht es Sinn, mit einem Hyperscaler zu arbeiten und nicht die Infrastruktur selber zu bauen? Ich meine, die Antwort steckt ein bisschen in der Frage, aber ich möchte trotzdem nochmal deine Perspektive auf die Kosten ein bisschen herauslocken.
Also erstmal kommt natürlich ganz auf die Kundensituation an, ne? Aber wenn du von der Kostenthematik herangehst, also wir haben ganze Teams, die sich damit beschäftigen würden, wirklich die TCO für das eigene On-Premise Data Center ehrlich gemeinsam mit dem Kunden zu rechnen versus einer Cloud-Infrastruktur. Und wenn dann noch die souveränen Anforderungen da sind, ja, wie das beispielsweise in der European Sovereign Cloud sich darstellen ließe. Ja.
Ist das ein Beratungsangebot von euch?
Ja, das ist ein kostenfreies Beratungsangebot, das machen wir einfach. Ne? Weil diese Transparenz ist wichtig.
Mhm.
Ja. Und der andere Punkt ist der, wir haben sehr viele flankierende Maßnahmen, die Programme nennen wir das, Entwicklungsprogramme, die es helfen, Kunden einfacher in die Cloud zu kommen. Beispielsweise zusammen mit euch haben wir sogenannte MAP-Programme, das ist ein spezielles Tool, was uns hilft, gemeinsam über ein großes Projekt einer Migration zu gehen. Da wird erstmal vorher genau angeschaut, was ist die IT-Landschaft, was sind die einzelnen Schritte, die gemacht werden müssen. Und dadurch, dass diese Transparenz da ist, können wir auch besser planen, was die Kundenbedarfe sind auf unserer Seite. Und wir geben dem Kunden dafür einen erheblichen Zuschuss zum Übertragen der Daten in die AWS Cloud. Und unterstützen auch unsere Partner dabei, muss man zu der Transparenz sagen. Ne? Also Solution-Architekten können damit bezahlt werden.
Wenn ich jetzt den Podcast höre, okay, die Kontaktdaten sind relativ einfach, die findet man in den entsprechenden Informationen zum Podcast. Aber wie gehe ich denn als Kunde vor? Wenn ich jetzt einen Bedarf habe, ich stehe davor, ich möchte die Infrastruktur neu denken, ich möchte die Souveränität neu denken, ich möchte KI neu denken und ich muss sowieso handeln. Also der Handlungsdruck ist ja da. Wir haben hier, wie gesagt, in der Energiewirtschaft unglaublich viele Transformationen und die Kunden sind alle dabei, Transformationsprozesse zu machen. Wie gehe ich vor? Zu welchem Zeitpunkt zu euch und mit welchem Anliegen?
Eigentlich, so, wenn dir der Gedanke kommt als Kunde, so früh wie es geht. Ne? Also da ist auch gar nicht schlimm. Wenn man jetzt sagt, man ist jetzt erst am Anfang und noch komplett in der Orientierungsphase und hat jetzt noch nichts Konkretes geplant, also der Zeitpunkt ist immer richtig. Ne? Also wir haben auch Kunden, die schon länger in der Cloud auch bei anderen Anbietern sind und nach Jahren sich überlegen, naja, vielleicht müsste ich das mal neu evaluieren. Das ist auch ein richtiger Zeitpunkt, auf uns zuzugehen. Ne?
Mhm.
Also gerade auch das Kostenthema.
Aber da gibt es keine Berührungsängste. Ne? Man hat ja manchmal doch auch...
Ja, muss nicht sein. Ne? Also man kann es ganz, ganz einfach, du gehst auf unsere Webseite, da gibt es ein Kontaktformular und stellst eine Anfrage und dann meldet sich jemand. Und oder jetzt, schreibst mir halt eine E-Mail. Das ist so einfach, wie es geht. Ne?
Mache ich natürlich.
Oder LinkedIn, ne? Das geht auch.
Jan Halatsch at LinkedIn, genau. Das können wir gerne tun, aber natürlich machen wir jetzt auch das Angebot für die Hörer dieses Podcasts, dass wir natürlich hier auch als Ansprechpartner dienen und die Gespräche vermitteln und orchestrieren mit euch und natürlich auch als Ansprechpartner fungieren. Also die Kontaktdaten von Artus sind in dem Expanding Utilities Podcast auch hinterlegt. Also von daher ist das jetzt keine Barriere mehr. Man kann eigentlich.
Ja, aber auch generell ist es eine gute Idee. Ich meine, Atos ist ein Multicloud-Provider. Ne? Also bei euch kann man durchaus auch mal einen Überblick bekommen, was gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei verschiedenen Anbietern, bei euch selbst auch zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal interessant für den Kunden, dass man dann wirklich ein neutrales Bild bekommt. Ja, das ist auch sehr wertvoll.
Vielen Dank für das Lob. Ich glaube, das hören wir gerne. Es macht ja auch viel Spaß und die Projekte sind auch tatsächlich entsprechend erfolgreich und bringen ja auch vor allen Dingen immer den Kundennutzen. Man hat ja immer eine Kostenersparnis. Also es gibt ja verschiedene Trigger, warum man diese Projekte macht. Entweder, weil man die Souveränität braucht, weil man es muss, weil die Regulatorik vorgegeben ist oder weil man Geld sparen möchte oder am besten beides oder weil man technisch sowieso eine Transformation machen muss. Also
ich höre oft auch das Thema Quantensprung. Ne? Also dass man wirklich so viel Leiter an den Berg hat und die Hoffnung, dass man jetzt über das KI-Zeitalter mit einem Sprung in die Zukunft kommt. Aber naja, gut, das müssen wir abwarten. Da, gewisse Hausaufgaben muss man immer machen.
Das Schöne mit euch ist ja, dass man irgendwie auch mal lernt, die PS auf die Straße zu bekommen. Also wenn man sich in dem Bereich Transformation, Digitalisierung, KI bewegt, da sind ja Buzzwörter bis zum geht nicht mehr. Und jeder ist übrigens auch Experte und ballert dich eigentlich zu. Das Schöne ist, dass wir das schaffen, wir beide auch, aber auch mit den Kunden zusammen, den Fokus zu finden und wir sagen, im Ruhrgebiet TPS auf die Straße zu bekommen. Aber zunächst mal den Anfangspunkt und die Bedarfe zu eruieren. Also wenn ich es richtig wiedergebe, ist es ja so, dass auch euer Ansatz zunächst mal von den Anforderungen getrieben ist. Ihr geht ja nicht hin und sagt, die Technik ist toll, sondern ihr fragt ja zunächst mal zusammen, auch mit uns, aber auch alleine, fragt ihr den Kunden ja, was braucht ihr denn eigentlich? Ich glaube, das unterscheidet auch euch von einigen anderen Anbietern im Markt.
Ja, danke für das Feedback. In der Tat ist das so, wir sind mit einer eigenen Businessgruppe direkt für Energieerzeuger auch sehr eng an den Herausforderungen des Marktes dran.
Also alle Energiewirtschaftsebenen, ne? Nicht nur Energieerzeuger, sondern auch Vertrieb und Netze. Ne?
Genau, und das heißt bei uns AWS for Energy, da haben wir eine ganze Gruppe an Experten, die unsere Kunden in dieser Reise unterstützen. Und und wir haben auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt und können das auch belegen. Und
ja, und vor allen Dingen die erste Frage mal, was wollt ihr denn tun? Und erstmal zu verstehen, was ist denn der Bedarf und was ist die Situation des Kunden? Das macht ihr ja immer erstmal in der ersten Perspektive. Und dann die Lösung zu orchestrieren. Das ist ja das Wesentliche, was eigentlich den Mehrwert bringt.
Ja, das waren diese anfangs angesprochenen Working Backwards Workshops beispielsweise, die wir anbieten. Die sind komplementär, kostenfrei. Dann haben wir beispielsweise auch Formate, wo man sich das Thema, wie kann ich innovieren im Unternehmen? Gut, da hat jeder so seine eigenen Ideen, wie man das macht. Aber wir können die Perspektive teilen, wie Amazon es schafft. Also ich meine, wir sind ein erheblich großer Danker mit 1,5 Millionen Mitarbeitern. Wie schafft man das, da weiterhin agil und frisch zu bleiben? Da haben wir verschiedene Techniken. Und diese Techniken, die müssen nicht bei jedem so funktionieren, aber wir können definitiv ein paar Einsichten geben, wie wir es machen. Und vielleicht ist es auch etwas, was einen Kunden inspirieren kann und was man sich selber mitnehmen kann.
Jan, wir beide sind jetzt hier auf der eWorld auch noch ein paar Tage. Was ist denn deine Erwartungshaltung? Wann ist die Messe für dich erfolgreich?
Das ist ein guter Punkt. Also auf jeden Fall Gespräche mit Kunden, mega wichtig, aber auch mit Partnern, wie ihr es seid, um zu schauen, wie kann man helfen? Wo brennt sozusagen also unter dem Finger und da muss es losgehen.
Mit uns sind ja sehr einfach, weil wir sind zusammen auf einem Stand. Von daher treffen wir uns nicht nur zu den Fachgesprächen, sondern auch an der Kaffeemaschine. Und ich glaube, man merkt auch, dass das Beziehungsgeflecht sehr, sehr eng und sehr gut ist. Und so sieht man das auch in den Projekten. Jo. Jan, das letzte Wort gehört dir. Und erst vielen, vielen Dank zunächst mal. Aber wie gesagt, das letzte Wort gehört dir.
Ja, ich würde sagen, was treibt uns um? Ich glaube, das ist etwas, was ich immer gerne vom Kunden hören möchte. Das ist das Spannende, was hält den Kunden nachts wach und wirklich zu helfen. Das ist mein Antrieb, Kundenobsession, nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Und wie können wir diese Welt ein bisschen besser machen in der Energiewende und die Stadtwerken dabei helfen?
Ja, nochmal herzlichen Dank. Das war Jan Halatsch von der AWS hier auf der eWorld 2026. Vielen Dank für die sehr, sehr intensiven Einblicke in eure Perspektive auf die Energiewirtschaft. Vielen Dank.
Danke dir.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.